Ich darf jetzt meinen Co-Vorsitzenden bitten, Helmut Denk, über einen Vertreter der Medizin zu sprechen, der hier seine Ausbildung gemacht hat und der 1938 vertrieben wurde, der später dann Ehrenmitglied dieser Gesellschaft war, also über Hans Popper, eines der prägenden Mitglieder.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Trixi, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuallererst möchte ich sehr herzlich für die Einladung danken, die mir die Gelegenheit gibt, hier in der Gesellschaft der Ärzte über einen meiner Lehrer, nämlich Hans Popper, zu sprechen. Die Gesellschaft der Ärzte liegt mir eigentlich seit meiner frühen medizinischen Jugend, möchte ich sagen, sehr am Herzen. In einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat, habe ich hier Stunden verbracht und die hier vorhandene Literatur durchwühlt, nachdem die Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte damals eigentlich die einzige ernstzunehmende medizinische Bibliothek in Wien war. Nun zum Thema, zu Hans Popper und seinem prägenden Einfluss auf mich persönlich. Ich habe mich schon relativ früh für die Leber interessiert und mir wurde geraten, um ein Stipendium bei Hans Popper in New York anzusuchen, ein Stipendium, das ich dann auch bekommen habe. Hans Popper hat damals als der Pope of the Liver, der Leberpapst, gegolten. Mir gegenüber hat er allerdings immer wieder betont, wenn schon, dann Oberrabbiner der Leber. Hans Popper steht in enger Beziehung zu Wien, zu Österreich und auch zur Gesellschaft der Ärzte. Und trotz der sehr schlechten Behandlung im Jahr 1938 hat er auch mir gegenüber immer wieder seine Verbundenheit zur Wiener und zur österreichischen Medizin betont. Er hat in Wien promoviert, wie Sie hier sehen. Er war 1948 wurde er gewählt zum korrespondierenden Mitglied dieser Gesellschaft der Ärzte. Im Jahr 1965 habe ich ihn zum ersten Mal persönlich kennengelernt, weil er hier im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Wiener Universität das Ehrendoktorat der Philosophischen Fakultät erhalten hat. Im Jahr 1981 wurde er mehr Ehrenmitglied der Gesellschaft der Ärzte. Dieser Vortrag und diese Sitzung über diesem Vortrag steht der Übertitel die entsprechenden Höhepunkte der Wiener Medizin. Wir haben über Höhepunkte der Wiener Medizin, der zweiten medizinischen Schule, über das Dreigestirn Rokitansky, Skoda und Heber gehört. Für mich persönlich als Pathologe steht natürlich Rokitansky im Zentrum dieser Überlegungen. Und ich möchte hier betonen, dass Prinzipien der Höhepunkte der Wiener Medizin, die auch die Wiener Medizin wirklich berühmt gemacht haben, Rokitansky diese Prinzipien in seinem Festvertrag anlässlich der feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie im Jahr 1858 definiert hat. Nämlich grundsätzlich Thesen für die Medizin und nicht nur für die Pathologie. In dem Sinn, es genügt nicht, Organe nur zu beschreiben, zu erkennen und zu beschreiben, sondern es ist ganz wichtig, zu versuchen herauszufinden, die Entwicklung dieser Krankheiten, also die Pathogenese und die Ausgänge dieser Krankheiten, also die Prognose. Und besonders wichtig ist eine klinisch-pathologische Zusammenarbeit, nämlich den anatomischen Befund und die klinische Beobachtung in den richtigen Zusammenhang zu setzen. In vielen Fällen reicht, wie schon gesagt, die Beschreibung und die Morphologie nicht aus, um das Prinzip einer Erkrankung zu erkennen. Und Rokitansky hat daher hingewiesen, dass es unter diesen Umständen notwendig ist, neue Untersuchungsmethoden einzusetzen, insbesondere physikalische und chemische Untersuchungen der erkrankten Organe und auch Bedingungen der Erkrankung im Tierversuch zu studieren, um letzten Endes die Erkrankung besser zu definieren. Und er war es auch, der durchaus diesem Prinzip in seinem Institut zum Durchbruch geholfen hat, der ein chemisches Laboratorium eingerichtet hat, der die experimentelle Pathologie ins Leben gerufen hat. Wenn ich hier meine Lehrer in der Hepatopathologie erwähnen möchte, so möchte ich dazu sagen, dass sie mich durchaus im Sinne Rokitanskis entsprechend beeinflusst und erzogen haben. Auf der linken Seite Heribert Thaler, von dem ich die Anfänge der Leberbiopsie-Diagnostik noch zu meiner Zeit hier an der ersten medizinischen Universitätsklinik eingeführt wurde. Mein späterer Chef Heinrich Holzner, der mir gestattet hat, im Pathologischen Institut hier in Wien ein chemisches und molekularpathologisches Labor einzurichten, das spätere Hans-Popper-Laboratorium, das auch in der Klinik von Michael Trauner hier in Wien weiterlebt, und natürlich Hans Popper, dem ich diese Ausführungen in besonderem Maße widmen möchte. Ein kurzer Lebenslauf zu Hans Popper. Wie gesagt, in Wien 1903 geboren, hat in Wien Medizin studiert, und es ist schon sehr eindrucksvoll, dass er schon während seines Studiums versucht hat, die Medizin auch im internationalen Zusammenhang zu erfassen. Er hat während seines Studiums an der Sorbonne in Paris sich informiert, im Christ College in Cambridge. Er war dann tätig im Institut für Physiologie, und zwar in der Abteilung für physiologische Chemie. Er hat hospitiert an der ersten medizinischen Klinik in Wien, damals war Eppinger Oberarzt an dieser Klinik, und er hat während des Studiums war im Pathologischen Institut der Universität Wien und der Marisch tätig. Er hat sehr schnell 1928 nach der Promotion eine Stelle als Hilfsarzt und später Assistent am Pathologischen Institut hier in Wien angenommen und hat sich auch hier bereits weitergebildet durch Studienaufenthalte in Freiburg. Dort hat er Eppinger kennengelernt, der einige Jahre vorher als Ordinarius nach Freiburg berufen worden war. Und er hat sich insbesondere auch über chemische Pathologie im chemischen Laboratorium, vor allem an der Charité in Berlin, kundig gemacht. 1933 wurde er dann von Eppinger, der unterdessen als Nachfolger von Wenckebach nach Wien berufen worden war, eingeladen, Hilfsarzt und Assistent an seiner Klinik zu sein, und neben der Einrichtung eines chemischen Laboratoriums, also klinisch-chemischen Laboratoriums, und seiner Ausbildung dann zum Internisten hier tätig zu sein. 1938 wurde er dann zur Emigration in die USA gezwungen und hat, wie bereits erwähnt, aber noch immer eigentlich seine Verbindungen zu Wien aufrechtzuerhalten. Eppinger hat ihm ein wesentliches Instrument mitgegeben, damals bei seiner Emigration. Das war ein Fluoreszenzmikroskop, mit dem Hans Popper sich in Amerika sehr schnell etablieren konnte. Er hat insbesondere Untersuchungen über den Vitamin-A-Gehalt der Leber gemacht. Er wurde innerhalb relativ kurzer Zeit in Chicago Direktor des Pathologischen Instituts am Cook County Hospital. Er war der Gründer des Hectorin-Instituts für Medical Research und wurde 1956 als Nachfolger von Klemperer dann als Direktor des Pathologischen Instituts und als Professor an der Columbia University nach New York berufen. Seine Bemühungen waren eine weitere akademische Aufwertung des Mount Sinai Hospitals, und es ist ihm gelungen, die Mount Sinai Medical School zu gründen. Er war nicht nur der Gründer, sondern war Dekan und dann lebenslanger Präsident dieser doch sehr prominenten Medical School. 1973 ist als Gustav Levy Distinguished Service Professor auf Lebenszeit sozusagen emeritiert, und er hat sich während seiner ganzen Lebenszeit hat er seinen Enthusiasmus für die Wissenschaft bewahrt und auch an seine Mitarbeiter und auch an seine Schüler weitergegeben. Wenn ich kurz das wissenschaftliche Werk von Hans Popper streife, so ist sehr beachtenswert, dass er bereits in jungen Jahren als Student sich wissenschaftlich betätigt hat und insbesondere modernste Methoden nicht nur angewandt, sondern auch etabliert hat. Eine Publikation im Jahr 1925, also als 22-jähriger Student, beschäftigt sich mit der Einwirkung von Adrenalin und verwandten Substanzen auf die Selbstgärung der Hefe. Eine weitere Publikation im Jahr 1926 als 23-Jähriger ist eine für damalige Zeit wirklich wesentliche Bestimmungsmethode, und zwar die Mikrobestimmungsmethode der Kohlehydrate in Organen und Körpersäften. In der Eppingerschen Klinik hat er sich mit Eppinger natürlich mit weiteren hepatologischen, aber auch nephrologischen Fragestellungen befasst und ist Autor eines Werkes, die seröse Entzündung. Er hat dann über die diagnostische Bedeutung der Plasmakreatinin-Bestimmung gearbeitet und weiter auch über andere Aspekte der Nierenpathologie. Sein Hauptwerk ist natürlich der Hepatologie gewidmet, und hier existieren zahlreiche Publikationen und Bücher, die sich mit grundlegenden Fragen der Pathogenese, mit der Nomenklatur und der klinischen Relevanz von Lebererkrankungen beschäftigt, über den gesamten, mehr oder weniger den gesamten Bereich der Hepatologie, Virushepatitis, Autoimmunerkrankungen, Cholestase, Lebertumoren. Ohne hier auf Details seines wissenschaftlichen Werkes eingehen zu wollen, möchte ich Rudi Schmidt aus San Francisco, einer anderen Ikone der Hepatologie, zitieren. Hans Popper, the founder and reigning monarch of hepatology, dominated the field of liver disease for nearly half a century. Was habe ich persönlich besonders von Hans Popper gelernt? Besonders das Prinzip seiner morphologischen Diagnostik. Er hat gesagt, wesentlich ist für meine Diagnostik, einen Gewebschnitt zu haben, der Hämatoxylin eosin gefärbt ist, ein Mikroskop connected to the brain. Und damit wollte er ausdrücken, und das ganz im Sinne Roketanskis, im Sinne dieser Wiener Schule, die histologische Diagnose muss über die exakte Beschreibung und Erkennung morphologischer Veränderungen hinaus die Pathogenese, die Prognose und damit die klinische Relevanz des Befundes berücksichtigen. Und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist für die Pathologie, für eine klinikorientierte Pathologie, eine These, die, das muss man wohl sagen, in Wien nicht immer absolut berücksichtigt wurde. Ich möchte diese Thesen, die ich auch Hans Popper verdanke und letzten Endes Roketanski, möchte ich anhand eines Beispiels aus meinem persönlichen Interessensgebiet der Hepatologie untermauern. Wir wissen alle, dass die Fettleber eine besondere Bedeutung hat in klinischer und praktischer Hinsicht, weil sie im ganzen Spektrum der Lebererkrankungen ca. 50% aller Veränderungen ausmacht. Und ich möchte ganz kurz auf die Fettleber bzw. auf die Untersuchungen von mir und meiner Gruppe kurz eingehen. Ein Vortrag eines Pathologen ohne Bilder, glaube ich, ist nicht möglich, und ich möchte das auch noch mit den entsprechenden Bildern untermauern. Wir reden von der Fettleber, und wir wissen, dass die Fettleber im Prinzip mehrere Ursachen hat. Eine wichtige Ursache der Fettleber ist der Alkoholabusus, der mir besonders als Wachauer natürlich sehr am Herzen liegt. Die zweite wichtige Ursache ist die Fettleibigkeit, die Adipositas, das metabolische Syndrom, auch assoziiert mit Diabetes Typ 2. Die Folge dieser Schädigungen ist dann die Fettleber. Wir erinnern uns alle an unsere Vorlesungen noch, auch in Wien, in Pathologie bei Chiari, eine große, gelbe, teigig, weiche Leber, die charakterisiert ist durch Fettansammlungen, durch Fetttropfen hier in den Leberzellen. Üblicherweise ist diese Fettleber gutartig. Man spricht auch von der simplen Steatose. Aber in ca. 50% kann sie sich zu einer relativ unangenehmen Krankheit entwickeln, nämlich zur sogenannten Steatohepatitis, eine Veränderung, die durch Nekrosen und durch Entzündung also ausgezeichnet ist, also ein nekroinflammatorischer Prozess. Und zum Begriff dieser Steatohepatitis möchte ich noch feststellen, dass dieser Begriff auch hier in Wien geprägt wurde in den frühen 50er Jahren von Herrn Herbert Thaler, der von der Fettleberhepatitis gesprochen hat, unter dem Aspekt, dass die, wie gesagt, eine Leberverfettung nicht nur durch Alkohol zustande kommen, wie das im angloamerikanischen Bereich so üblich war, sondern dass auch nicht alkoholische Ursachen hier in Frage kommen. Lange wenig akzeptiert, aber jetzt akzeptiert unter dem Begriff der Steatohepatitis. Die Steatohepatitis ist ein Prozess, der mit Leberzelluntergängen einhergeht, und Leberzelluntergänge führen dann doch in einem recht beträchtlichen Prozentsatz zur Leberzirrhose, wie Sie das hier sehen, zur Leberzirrhose, einer Risikoveränderung für das hepatozelluläre Karzinom. Ich möchte mich jetzt konzentrieren auf die Steatohepatitis, also auf die sogenannte Fettleberhepatitis, die zum ersten Mal im Jahr 1911 von Frank Mallory in Boston beschrieben wurde. Und Mallory hat, und das ist eine Originalabbildung aus seiner Publikation, darauf hingewiesen, dass man hier eigenartige Einschlüsse in den Leberzellen findet, die also seit dieser Zeit dann als Mallory Bodies bezeichnet wurden. Hans Popper hat mich auf diese Morphologie, ich habe mit ihm üblicherweise in der Nacht befunden dürfen, weil er als Präsident sehr untertags sehr beschäftigt war, hat mich immer wieder darauf hingewiesen und hat gesagt, mir kommen diese Mallory Bodies vor wie der Stein von Rosette. Sie erinnern sich, ein Stein, der mitgeholfen hat, die Hieroglyphen zu entziffern, als Stein von Rosette, um die Pathogenese dieser Erkrankung zu entschlüsseln. Und das hat mich eigentlich immer sehr bewegt und auch mich immer sehr sozusagen animiert, hier weiterzuarbeiten. Das Problem war, und hier möchte ich noch einmal Gdansky zitieren, dass man solche Veränderungen natürlich nur dann wirklich analysieren kann, wenn man ein entsprechendes Tiermodell hat, das, wo man unter kontrollierten Bedingungen diese Veränderungen erzeugen kann. Und dieses Tiermodell hat nicht bestanden. Man kann zwar Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Hamster sozusagen in Alkohol ertränken, sie produzieren aber nicht die morphologischen Veränderungen, die wir von der menschlichen Steatohepatitis kennen. Und hier ist uns der Zufall zu Hilfe gekommen. Klaus Wolf wurde bereits erwähnt, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Dermatologie, mit Fritz Gschneid und Klaus Wolf, die sich damals mit der experimentellen Porphyrie, die man durch Krise vor Wien-Verabreichung bei Mäusen erzeugen kann, beschäftigt hat und die dann an mich herangetreten sind, um dieses in den Lebern vorhandene Pigment zu isolieren und zu analysieren mittels Gradientenzentrifugation. Da sind im Rahmen dieser Untersuchungen einige Tiere übergeblieben, die eine große Leber gehabt haben und die dann entsprechend untersucht haben. Und dabei konnte man zeigen, dass sich in diesen Tieren in der Leber, in den Leberzellen Veränderungen finden, die absolut sowohl lichtmikroskopisch als auch elektronenmikroskopisch denen bei der menschlichen Steatohepatitis entsprechen. Und damit war ein Tiermodell etabliert, das sich auch in der Folge dann sozusagen als Standardmodell für die Untersuchung dieser Veränderung erwiesen haben. Wir haben uns damit beschäftigt, in Zusammenarbeit mit Werner Franke, auch aus dem Krebsforschungszentrum Heidelberg, der leider kürzlich verstorben ist. Und es hat uns dieses Modell und abgeleitete Modelle, glaube ich, haben uns sehr viele Aufschlüsse über diese Strukturen und auch über die Pathogenese gegeben. Und das hat mir dann die Ehre gebracht, dass in der Literatur diese Mallory-Körper jetzt auch mit meinem Namen verbunden sind. Nun, die Poppersche Voraussage, diese Einschlüsse kann man vergleichen mit dem Stone of Rosette, haben sich als, wahr erwiesen. Wir haben uns intensiv und auch andere Gruppen intensiv auf Basis dieses Modells mit diesen Veränderungen beschäftigt und konnten zeigen, dass diese Einschlüsse eine sehr enge Beziehung haben zum Zellskelett, zum Zytoskelett, und zwar zum Intermediärfilament-Zytoskelett vom Keratin-Typ von Epithelzellen. Wir konnten zeigen, dass insbesondere die Keratinkomponente 8 eine wesentliche Rolle spielt. Die Keratinkomponente 8, die modifiziert ist, fehlgefaltet ist, keine alpha-helikale Struktur, sondern eine Beta-Faltblattstruktur zeigt, vermehrt phosphoryliert ist unkomplett abgebaut wird und quer vernetzt ist durch die Wirkung von Transglutaminase. Kurz und gut eine Situation, die dann letztens dazu geführt hat, festzustellen, dass ein chronischer oxidativer Stress, wie von dem wir wissen, dass es zum Beispiel auch gerade im alkoholischen Leberschaden eine Rolle spielt, dass ein oxidativer Stress für die Bildung dieser Strukturen wesentlich ist. Und unsere Meinung ist, dass es sich hier um einen Adaptationsprozess handelt und wahrscheinlich auch in Beziehung steht zu einer Zellalterung. Seneszenz ist ja eine häufige Folge einer chronischen Stresssituation. Mit anderen Worten, ich glaube schon, dass diese Struktur doch sehr viele Aufschlüsse geliefert hat über die Pathogenese dieser Veränderungen. Es zeigt sich auch, dass diese Veränderungen, diese Einschlüsse nicht nur für die Leber relevant sind, sondern auch in einer Reihe anderer chronischer Erkrankungen vorhanden sind und auch ähnlich strukturiert sind, also nicht nur bei Lebererkrankungen, bei alkoholischer und nicht alkoholischer Steatohepatitis oder bei Leberveränderungen bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, sondern dass diese Veränderungen auch eine Rolle spielen bei chronischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Strukturen, ähnliche Strukturen und Komponenten, die wir in diesen Einschlüssen in der Leber finden, finden wir auch bei den im Alzheimer-Gehirn, den Neurofibrillary Tangles, beim Morbus Parkinson, den Lewy-Körpern, beim Astrozytom, den Rosenthal-Fibers und letzten Endes auch im hepatozellären Karzinom. P62 ist eine gemeinsame Komponente. Das P62 oder Sekvosvestosom 1 spielt eine große Rolle in der Zelle für die Aktivierung von stressassoziierten Genen und spielt auch eine große Rolle für die Proteolyse, insbesondere für den proteasom-mediierten Proteinabbau und für Autophagie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit bin ich eigentlich am Ende meiner Ausführungen. Und ich möchte hier zitieren den Nobelpreisträger Arthur Kornberg, der im Jahr 1959 den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der Mechanismen der biologischen Synthese von RNA und DNA. Und ich möchte das deswegen zitieren, weil auf der einen Seite er die eingangs erwähnten Thesen Roketanskis bestätigt und auf der anderen Seite soll es auch ein Take-Home-Message sein an Mediziner beziehungsweise nicht nur an junge Pathologen. Und er sagt, Pathology has impressed me as the most prominent foundation of clinical medicine. Klinisch orientierte Pathologie habe ich primär und sehr intensiv von Hans Popper gelernt. No other basic discipline matched pathology in its capacity to contribute so directly and effectively to the understanding of clinical disease. Und jetzt kommt aber die Mahnung. Success breeds complacency and conservatism. Also dieser Erfolg sozusagen, er sagt das primär über die Chemie, aber auch der Erfolg der Pathologie, bewirkt in vielen Fällen eine Selbstzufriedenheit und ein konservatives Verhalten. Und das sollte die Take-Home-Message sein. The success of pathology for 100 years puts it in the same danger. The importance of anatomic pathology remains unequivocal. Und ich erinnere an Roketanski hier. However, the future of pathology does not lie in this traditional discipline, but rather in a blending of it with the newer sciences of genetics, biochemistry, and cell biology. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.